philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Heute mit einem Gespräch mit Anke Granes. Sie ist Else Richter Stipendiatin am Institut für Philosophie an der Universität Wien und eine, sagt man das, Säule der WIGIP, der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, die im Polylog mitmacht und schon längere Zeit forscht im Zusammenhang mit nicht-europäischen, nicht-kolonialen, in Hinsicht auf die Weltsituation ausgerichtete Philosophie. Eine Sendung, die sie in Radio Orange schon gemacht hat, die letzte, glaube ich, hat ein Gespräch mit Franz Wimmer betroffen und ist gegangen über die Frage, ob Kant rassistische Motive verfolgt hat, um es noch sozusagen prägnanter zu sagen, ob Kant nicht eine rassistische Philosophie vertreten hat. Und der Knackpunkt, die schwierige Situation, war in dem Zusammenhang die, dass Kant einerseits als Universalist, als jemand, der das Allgemeine und das Menschliche und nicht die einzelnen Interessen vertritt, also in dem Sinn eine sehr umfassende, komprehensive Moralauffassung hat, die keinen Unterschied zwischen Menschenrassen macht und gleichzeitig aber eine aus der Zeit zum Teil erklärbare, aber nicht unbedingt zwingende Vorurteilsstruktur im Zusammenhang mit Rassen gehabt hat. Ich erzähle das jetzt deswegen, erinnere deswegen, weil die Arbeit, über die wir uns vorgenommen haben, heute zu sprechen, ein bisschen eine ähnliche gedankliche Organisation hat. Das ist ein Beitrag, der im Journal of Global Ethics erschienen ist und der nennt sich Is the Debate on Global Justice a Global One? Warum ich das jetzt parallelisiere, ist, weil die Personen, die über Global Justice reden, mit bestem Willen und bestem Gewissen kann ich jetzt nicht sagen, aber sich mit der Sache der globalen Bedeutung von Gerechtigkeit beschäftigen, also politisch korrekt reden, wenn man mal so will, und mit diesem Titel vor die Frage gestellt werden, ist das wirklich so? Ist die ernstzunehmende inhaltliche globale Gerechtigkeit auch wirklich vorhanden in diesem Reden von der globalen Gerechtigkeit? Deswegen steht Global Justice im ersten Fall, ist der Debate on Global Justice in Anführungszeichen, das ist also das Thema und die Frage, die an dieses Thema gestellt wird, ist, wird die Behandlung des Themas der Sache gerecht? Ist das in etwa korrekt beschrieben?
Genau, ist in etwa korrekt beschrieben. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich da wirklich drauf. Ja, also der Ausgangspunkt, der mich dazu veranlasst hat, diesen Artikel zu schreiben, ist eben, dass ich mich sehr lange mit der Debatte um globale Gerechtigkeit beschäftigt habe, damals im Rahmen meiner Dissertation, in der ich einen afrikanischen Autor, den kenianischen Philosophen Henry Odera Obuka, in den Fokus genommen habe und da besonders seine Ethik untersucht habe und globale Gerechtigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Ethik. Ich habe dann in meiner Auseinandersetzung mit den internationalen Debatten zur globalen Gerechtigkeit festgestellt, dass sie im Wesentlichen von europäischen und nordamerikanischen Autoren und Autorinnen geführt wird. Und da war für mich dann die naheliegende Frage, also wenn wir uns mit Prinzipien globaler Gerechtigkeit beschäftigen, ist es denn dann ausreichend, diese Frage allein auf der Basis der europäisch-amerikanischen Philosophietradition oder Wissenschaftstradition letztendlich zu stellen? Denn, wie wir ja alle wissen, formen letztendlich die Episteme, in denen wir verankert sind, ja unser Denken, unsere Fragestellungen und auch die Ergebnisse unserer Fragen. Insofern zielt natürlich eben, und die Parallele zur Kant-Diskussion herzustellen, ist da schon ganz richtig, zielt die Grundfrage meines Artikels auf Fragen nach epistemischer Gerechtigkeit, die als inhärenter Bestandteil eigentlich der Debatte zu Fragen globaler Gerechtigkeit betrachtet werden muss. Allerdings fokussiert die Debatte zu Prinzipien globaler Gerechtigkeit ja im Wesentlichen auf Fragen der Verteilung, ne, distributive Gerechtigkeit, zumindest so, wie sie durch die Main Player wie Rawls, Thomas Pogge, Charles Bates und andere geführt wird. Ja, und da habe ich dann versucht, in diesem Artikel das zu thematisieren, dass ich da eigentlich einen blinden Fleck aufsehe. Ja, also dieses Hinterfragen der Voraussetzungen eigentlich, warum wir diese Frage stellen und wie wir, unter welchen Bedingungen wir die Fragen nach globaler Gerechtigkeit stellen.
Da stellt sich ja doch mal als erstes die Frage, könnte es nicht sein, dass es unterschiedliche Begriffe von Gerechtigkeit gibt und die erstens mal, nicht nur könnte es sein, das ist ja bekannt, dass es unterschiedliche Begriffe von Gerechtigkeit gibt. Dann ist aber der nächste Schritt der, vielleicht gibt es auch unterschiedliche Begriffe von globaler Gerechtigkeit. Das würde natürlich eine Versuchung eröffnen, nämlich zu sagen, okay, machen wir schön divide et impera. Es gibt das Verständnis von Globalität im Westen, es gibt andere Verständnisformen von Globalität. Und wenn man mal, wenn ich das jetzt in den relativistischen Weg ein bisschen bringe, könnte man sagen, die haben beide ihr Recht, die muss man nicht pflichten darauf, dass sie denselben Begriff von Globalität und von Gerechtigkeit haben. Die Anforderung, sozusagen die Idee, die dahinter steht, ist ja, dass man sehr wohl mit einem Begriff von Gerechtigkeit sozusagen an diese Stelle herangehen kann, weil sonst gibt es ja die Spannung nicht, sonst gibt es den Widerspruch und das Bedenken nicht, dass die einen von was reden, was sie vielleicht gar nicht durchführen. Dazu brauchen sie aber den einen Begriff von Gerechtigkeit. Welcher Begriff ist dieser gemeinsame Begriff? Ich sage den Hintergrund dazu, warum ich da so ein bisschen bohre, weil den abstrakten, nationen- und geschichtsabhängigen Begriff von Gerechtigkeit, den man im Hintergrund hat, wenn man sagt, wir wollen von der Gerechtigkeit reden, der kommt aus dem Westen. Das heißt,
naja, das würde ich jetzt schon mal, glaube ich, in Frage stellen. Weil es gibt natürlich auch Gerechtigkeitskonzeptionen, die schon vor dem Westen, was auch immer der Westen sein mag, entwickelt wurden. Wenn wir zum Beispiel an den Begriff der Gerechtigkeit, der ein Grundbegriff der ägyptischen Konzeption des Maat ist, denken. Ja. Also insofern der Gerechtigkeitsbegriff, diesen nur in der griechischen Tradition und von da an Europa zu denken, ist natürlich ein Problem, denke ich. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass natürlich die Gerechtigkeitsdebatten und gerade auch die Debatten zu Fragen globaler Gerechtigkeit innerhalb des nordamerikanisch-europäischen Raums auch schon ausgesprochen divers sind. Ja? Dass da auch unterschiedliche Rechtssubjekte ja, gesetzt werden. Ne? Da stimmen auch nicht alle Autoren und Autorinnen überein bereits. Also es gibt eigentlich auch innerhalb der sogenannten westlichen Tradition auch nicht diesen einen Begriff von Gerechtigkeit. Das gibt es auch ganz unterschiedliche Auffassungen natürlich. Ja. Gut, aber was glaube ich doch für mich deutlich geworden ist, als ich den Fokus gerichtet habe auf die Suche nach Ansätzen zur Debatten zu Fragen globaler Gerechtigkeit im afrikanischen Raum zum Beispiel, ist, dass meiner Meinung nach der Kontext, in dem diese Frage gestellt wird, durchaus Konsequenzen hat für die Antworten auf die Frage nach Prinzipien globaler Gerechtigkeit. Weil was man doch, glaube ich, sehr deutlich sehen kann, zum Beispiel an dem Konzept von Odera Oruka oder Theodoros Kiros, ein äthiopischer Philosoph, oder eben auch im Rahmen der Debatten um globale Gerechtigkeit, die im Zusammenhang mit dem Begriff oder dem Konzept des Ubuntu in Südafrika heute geführt werden. Und auch da sind gerade in diesem Jahr 2017 zwei sehr einschlägige Aufsätze erschienen, die das Konzept globaler Gerechtigkeit im Zusammenhang mit diesem Konzept des Ubuntu diskutieren. Was sehr deutlich wird, ist, dass die körperlichen Bedürfnisse, die materiell körperlichen Bedürfnisse eine sehr große Rolle spielen. Und wenn wir uns die Texte der europäischen Autoren und Autorinnen anschauen, eine Ausnahme, denke ich, ist hier natürlich der Capability Approach von Martha Nussbaum und Amartya Sen, wobei Amartya Sen natürlich akademisch im westlichen Raum verankert ist, er hat seine Karriere in Amerika gemacht, aber er kommt aus Bangladesch, kennt also auch andere Begriffe von Gerechtigkeit und war auch mit anderen Situationen, eben einer großen Situation von Armut in Bangladesch eben auch konfrontiert. Also ausgenommen dem Capability Approach, wenn wir uns die Debatten zwischen den Partikularisten und Kosmopoliten anschauen, ja, dann ist fokussiert die Debatte um Freiheitsrechte. Ja, wie weit kann Freiheit eingeschränkt werden, um zum Beispiel Fragen der Weltarmut dann zu lösen? Und da werden solche Fragen körperlicher Bedürftigkeit eher am Rande erwähnt. Es wird bereits vorausgesetzt, dass der Mensch ein rationales, frei entscheidendes Subjekt ist. Also bei Rawls und seinem Urzustand natürlich ganz klar, auch in der Diskursethik sind wir alle schon in den Diskurs eingetreten sozusagen als Subjekte, die überhaupt fähig sind, den Diskurs zu führen. Und worauf eben Autoren aus Afrika, die eben mit wirklich großen Hungersnöten ja zum Teil direkt konfrontiert sind in ihren Heimatländern wie Kenia oder Äthiopien, eben aufmerksam machen in ihren Theorien, ist, dass diese Marginalisierung der Bedürftigkeit ein Problem ist in der westlichen europäischen Philosophie.
Das verstehe ich jetzt doch nicht ganz. Man könnte doch sagen, es ist für die Länder, für die Entwicklungsländer, für die Länder, in denen diese Bedingungen der hohen Armut herrschen, ist es ein Problem und kann dort angemerkt werden und kann gesagt werden, aber für Deutschland ist es kein Problem. Warum kann man nicht sagen, diese Situation sind wir hinaus? Wir erkennen an, dass es vielleicht in Deutschland in früheren Zeiten oder aber in weniger entwickelten Ländern ein Verständnis von Gerechtigkeit gibt, das einen stärkeren Akzent auf die unmittelbare Bedürftigkeit legt, aber das ist nicht etwas, was uns in Deutschland interessieren muss.
Ja, aber es geht ja um universalgültige Prinzipien globaler Gerechtigkeit. Wenn wir uns die Autoren und Autorinnen anschauen, die dazu Konzepte entwickeln, dann geht es ja darum, dass diese Konzepte möglichst global wirklich anwendbar sind. Rawls und sein Recht der Völker zielt ja darauf ab, eine Begründung zu liefern, wie eben international, im globalen Maßstab die Rechte der Völker geregelt werden sollen. Und gerade bei Rawls, das Recht der Völker, spielt das Subsistenzrecht im Prinzip keine Rolle, sondern wird in einer Fußnote erwähnt. Das ist natürlich ein Problem. Ja? Also wenn es darum geht, Fragen globaler Gerechtigkeit zu lösen oder Prinzipien für eine globale Gerechtigkeit zu entwickeln, dann, so sagt Odera Uruka dann eben zum Beispiel, können die Prinzipien die Gerechtigkeitsprinzipien von Rawls, wo Freiheitsrechte eben an erster Stelle stehen und das Differenzprinzip, was dann auf die Sicherung der sozialen Rechte abfährt, an zweiter Stelle steht und durch eine Vorrangregel ja so in dieser Reihenfolge festgelegt ist, das geht nicht, sagt Odera Uruka, weil ein Mensch, bevor er überhaupt seine politischen und anderen Freiheiten wirklich genießen kann oder diese Freiheiten ausüben kann, natürlich erstmal seine grundlegenden Bedürfnisse befriedigt haben muss, bevor er überhaupt zum ethisch Handelnden werden kann. Und deswegen ist ein Grundbegriff in der Konzeption von Henry Odera Uruka das menschliche Minimum. Das Erste, was erfüllt werden muss, was allen Menschen, das ist auch wiederum ein kosmopolitischer Ansatz, dann, den Odera Uruka hier vertritt, was allen Menschen zunächst erfüllt werden muss, ist das menschliche Minimum, sodass die Menschen so überhaupt erstmal in einen Dialog oder in den Diskurs dann eintreten können, in den sie dann weiterfolgende Rechtsregeln zum Beispiel festlegen können.
Es gibt in dem Artikel einen Hinweis darauf, dass das nicht immer die Position von Uruka war, ja, sondern dass es da einen Umstellungsprozess gegeben hat. Worin hat der bestanden?
Ja, ich meine, darüber kann man letztendlich auch nur spekulieren, weil er das nicht ausgeführt hat, aber ich denke doch, dass es etwas mit einem Desillusionierungsprozess zu tun hat. Also sein erster Artikel zur Frage globaler Gerechtigkeit ist 1981 erschienen. Sein zweiter Artikel, der sich dann sehr stark mit diesem Konzept beschäftigt hat, 1989, da liegen nicht ganz 10 Jahre dazwischen. Und während also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eigentlich immer noch die Hoffnung sehr groß war, dass eben nach der Dekolonisierung eine materielle Verbesserung eben auch aller Bürger der afrikanischen Staaten dann möglich sein wird, war dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre dann natürlich auch vor allen Dingen mit den Veränderungen, also dem Zusammenbruch des ehemals sozialistischen Systems und so weiter, diese Illusionen oder wurde klar, dass es sich um Illusionen gehandelt hat, weil eben materielle Verbesserungen überhaupt nicht eingetreten sind. Das, was Odera Uruka eben 1981 gefordert hatte, war eigentlich eine gleiche Verteilung des Reichtums der Welt. Also es war eine sehr weitgehende Forderung. Er hat eben auch in diesem Artikel die Besitzverhältnisse, also Eigentumsrechte, stark kritisiert. Eigentumsrechte sind im Übrigen auch noch in der zweiten Version, in der er dann nur noch von der Bereitstellung eines menschlichen Minimums spricht, aber immer noch Rechte, die eben keine absoluten Rechte sind, sondern Rechte prima facie, also Rechte, die anderen moralisch wichtigeren Rechten oder Regeln untergeordnet werden können.
Ich glaube, es ist Uruka, der dann Rawls vorwirft, dass er die westliche Wohlfahrtsgesellschaft in Wirklichkeit als Hintergrund hat und ein Promotor und ein Propagandist der westlichen Wohlstandsgesellschaft ist und die eben von dir genannten Sachen nicht berücksichtigt. Aber ich möchte erst noch ein bisschen Rawls verteidigen und muss sagen, als ich das gelesen habe, hatte ich die Frage, ja, wo kommt denn der Reichtum her? Wo kommt denn der Reichtum her, der gerecht verteilt werden soll? Es gibt historisch natürlich eine ganze Reihe von Quellen des Reichtums, was weiß ich, fruchtbares Ackerland oder Edelmetallvorkommnisse oder tropische Klimabedingungen oder sowas ähnliches. Aber der Reichtum, von dem wir heutzutage reden, der ist, ob man das jetzt will oder nicht, ein Produkt der kapitalistischen Gesellschaft. Nun bin ich jetzt nicht hier in dieser Gesprächssituation, die kapitalistische Gesellschaft zu verteidigen, nur ich möchte quasi den Widerspruch ein bisschen ausloten, dass man auf der einen Seite sagt, wir haben ein geradezu umwerfendes und peinliches, an vielen Stellen peinliches Produktionsverfahren, wo wir Reichtum erzeugen, das uns deswegen peinlich ist, weil es nicht richtig verteilt ist, weil das bestimmte Leute unter bestimmten Umständen, bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen produzieren. Das gehört angeprangert, würde ich mal sagen. Aber gleichzeitig ist dieser Reichtum ein Ergebnis des Privateigentums, sagen Sie es mal so. Und eine Idee, die ich hatte, wenn jemand sagt, oder die Vermutung hat, das wäre doch vielleicht zu idealistisch gesehen, dass wir den Reichtum gleich verteilen können, ist, dass man sagt, wo bleibt denn der Reichtum ohne Kapitalismus? Dann haben wir gar nichts zu verteilen. Kommunismus, um eine von diesen idealistischen Vorstellungen, Eigentum an den Produktionsmitteln, unter veränderten Produktionsverhältnissen, schaffen Solidarität, schaffen Reichtum und so weiter, das ist nicht gut gegangen. Ne? Ja, jetzt ist die Richtung, in die ich gehen möchte, und um den Rawls ein bisschen zu verteidigen, ist an der Stelle, dass man auch mit berücksichtigen muss, ob man es will oder nicht, dass der Reichtum, um den es da geht, genau unter den Bedingungen geschaffen wird, die man auch aufheben möchte.
Waren jetzt eine Menge Argumente, wo mir auch eine Menge Gegenargumente einfallen. Also vielleicht versuchen wir es mal ein bisschen noch zu ordnen. Also der Reichtum dieser Welt ist ja eine sehr abstrakte Größe jetzt. Da müssen wir jetzt auch konkreter vielleicht konkretisieren, wovon wir da genau reden. Und das macht Uruka in seinem Aufsatz aber auch nicht. Ja, da spricht er auch von the wealth of the earth, also der Reichtum der Welt, wird da auch nicht konkreter. Was Uruka da sicherlich mit im, oder ganz bestimmt mit im Hintergrund hat, ist natürlich, dass der Reichtum dieser Welt, wie auch immer wir ihn jetzt definieren werden, im kapitalistischen Produktionsprozess auch nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern dass natürlich ein wesentlicher Bestandteil für die Ausbreitung und den Erfolg des kapitalistischen Systems der Kolonialismus war.
Ausbeutung war.
Genau, der Kolonialismus war. Also nicht nur die Ausbeutung der einheimischen Arbeiter, sondern die noch viel stärkere Ausbeutung eben von Kontinenten wie Afrika oder Asien, Südamerika und so weiter, wo ja auch Rohstoffe und so weiter ohne jegliche Entschädigung entzogen wurden. Ja? Und zu diesen Rohstoffen gehörten natürlich auch Menschen. Ja? Also das dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass dieser Beitrag zum Reichtum dieser Welt natürlich auch von Ländern, die heute sehr arm sind oder unter großer Armut leisten, im Prinzip ja schon vor mehreren Jahrzehnten oder 200 Jahren geleistet wurde. Ja, von dem sieht man jetzt nicht mehr viel, aber dieser Beitrag darf ja auch nicht vergessen werden. Ne? So, und ich möchte dazu auch noch anmerken, dass, und da möchte ich jetzt auf Thomas Pogge zurückkommen, der ja in seiner Kritik an Rawls Theorie der Gerechtigkeit, insbesondere daran, dass Rawls sein Differenzprinzip eben nicht auf die globale Ebene heben möchte, sondern sagt, dass es ein Prinzip ist, was im Prinzip der politischen Kultur liberaler Staaten entspricht, dem entgegenhält, dass es eben eine Wirtschaftsstruktur gibt, die im Wesentlichen von den westlichen Industriestaaten geschaffen wurde und am Leben erhalten wird und von denen die westlichen Industriestaaten am meisten profitieren. Ja? Und dass eben die anderen, die ausgeschlossenen Staaten oder diejenigen, die keine Alternative haben, als in diesem Spiel jetzt mitzuspielen, aber die Spielregeln nicht mitbestimmen können, ja? Dass die natürlich unter diesem System leiden. Abgesehen davon, ich meine, Thomas Pogge macht, ist ja immer sehr konkret in seinen Aufsätzen, er zeigt ja eben auch, wie das Rohstoffprivileg oder wie eben Handelsprivilegien und so weiter eben heute bis auf den heutigen Tag Wirtschaften in Afrika zum Beispiel ganz stark benachteiligen. Also das Ausfuhrzölle oder das oder ähnliche Geschichten, auch Patentrechte, genau, Patentrecht auf Medikamente zum Beispiel und solche Geschichten. Also da gibt es ja wirklich eine Asymmetrie, ja, eine Asymmetrie, unter der eben genau jene am meisten leiden, die aber dieses Wirtschaftssystem nicht mitbestimmen können.
Eine Themenstellung, in der das ja direkt unmittelbar einsichtig ist, ist Klimasituation. Nicht? Weil in der Klimasituation ist es eindeutig so, dass alle gleich aufgenommen werden müssen. Wenn China sich so verhält wie die Vereinigten Staaten und Europa seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, dann kollabiert einfach die Welt und es werden unmenschliche Bedingungen geschaffen. Und da würde ich sagen, das ist wirklich handgreiflich ein Bereich, wo globale Gerechtigkeit nicht anders funktionieren kann, als so, dass der Beitrag von jedem Einzelnen genommen wird. Da kann man niemanden ausgrenzen oder so. Andere, schwierigere Geschichte ist, würde ich jetzt sagen, da der Karren schon so lange verfahren ist, ist es leider noch immer so, dass geradezu die wohlmeinenden Ansätze, also Foreign Aid als Stichwort, Unterstützung für kompensatorische Unterstützung für erlittenes Unrecht und für etwas, was schief gelaufen ist, nach dem, was ich lese, immer wieder auch und nicht so selten die Umstände und die Zustände eventuell noch sogar verschärft und verschlimmert, weil dann sowas passiert wie die Staatsordnungen in Afrika unter dem Kolonialismus und Postkolonialismus gestaltet, führen dazu, dass man dort Eliten hat, die das Geld in der Wirtschaftshilfe aufsaugen, es nicht weitergeben und an der Stelle gerade der Effekt nicht erzielt wird, den man möchte, nämlich dass das Rad zurückgedreht wird. Was macht man jetzt ethisch in einer solchen Situation, wo man zwar Prinzipien hat, von denen man mit gutem Grund sagen kann, das sind eigentlich Prinzipien, die für alle Leute gelten müssen, aber die dringen nicht durch. Die dringen durch diese Art von Hierarchieschichtung, die sich bei uns sowieso und aber auch in den Entwicklungsländern aufgebaut hat, nicht in der gewünschten Weise durch.
Ja, weil vielleicht Entwicklungshilfe, du hast ja ganz richtig Foreign Aid gesagt, die Lösung ist und auch die Umbenennung in Entwicklungszusammenarbeit oder unser Ministerium in Deutschland heißt ja jetzt Ministerium für technische Zusammenarbeit, nicht mehr Entwicklungshilfeministerium. Also auch die Umbenennung, da ja am Konzept ja nicht wesentlich was geändert hat, sondern es geht letztendlich darum und da finde ich den Ansatz von Thomas Pogge schon sehr überzeugend, Strukturen zu verändern, ja. International Strukturen zu verändern. Und was Pogge zum Beispiel vorschlägt, ist ja eine internationale Rohstoffdividende, nennt er das, dass nämlich die Staaten, die am meisten Rohstoffe verbrauchen, für diesen Verbrauch einen gewissen Prozentsatz zusätzlich zahlen, der dann direkt in die Herkunftsländer fließt und dort direkt eben in Sozialprogramme oder ähnliches fließen soll, um eben Infrastrukturen oder auch die Zivilgesellschaft zu stärken etc. Ja. Also insofern also wirklich eine Umverteilung von Kosten. Oder ein anderer Vorschlag von Pogge ist ja dieser Health Impact Fonds, wo es darum geht, dass sich Länder eben zusammenschließen und in einen Fonds einzahlen, aus dem die Forschung für Pharmabetriebe mitbezahlt wird, sodass diese ihre Medikamente zu günstigen Preisen anbieten, sodass eben auch Menschen in armen Ländern sich die ja vorhandenen Medikamente leisten können, was ja heute eben ein großes Problem ist. Ne? Also wenn wir uns die Medikamente für die Behandlung von AIDS und so weiter anschauen, die ja da sind, aber zu solch hohen Preisen verkauft werden von den Pharmazieunternehmen, die das wiederum damit begründen, dass sie ja so viel Geld in die Forschung hereingesteckt haben und das dann also auch wieder herausbekommen müssen, dass sich das eben gerade die eine große Zahl von Betroffenen eben nicht leisten kann, diese Medikamente. Also was Pogge vorschlägt, ist wirklich grundlegend an Strukturen unserer Wirtschaft anzusetzen und diese zu verändern. Und Entwicklungshilfe ist es eben nicht. Entwicklungshilfe verändert keine Strukturen, sondern Entwicklungshilfe verfestigt eigentlich noch diese Strukturen der Abhängigkeit. Ja, und das ist natürlich ja jetzt auch schon seit vielen Jahren kritisiert worden und das, was du genannt hast, dass es zu vermehrter Korruption führt, dass die Gelder irgendwo verschwinden und so weiter, das sind ja Sachen, die eben auch ja, immer wieder kritisiert wurden und gerade dieses Paradigma oder diesen Ansatz der Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, wie es heute heißt, auch immer wieder in Frage gestellt haben. Also insofern muss es etwas anderes sein, als dieses irgendwie Zahlen.
Ich habe eine Frage, die mir beim Lesen gekommen ist. Was ist eigentlich die Rolle des Begriffs Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Moral? Das ist mir gekommen als Frage, wie ich das von dem humanen Minimum gelesen habe. Mhm. Ja. Menschen in Not zu retten ist keine Frage der Gerechtigkeit, sondern ist eine Frage der Moral. Also ich denke jetzt, wenn ich die Migrationserfahrungen von 2015 nehme, diese berühmte Szene, es gibt viele berühmte Szenen, aber die berühmte Szene, wo die griechische Küstenwache ins Wasser springt, um ein paar Leute rauszufischen, egal, ob die jetzt berechtigt oder nicht berechtigt sind, ob das Leute sind, die da gar nicht hergehören oder sonst was, das ist ein Imperativ. Notfallhilfe, wenn Menschen in Gefahr sind, das muss ich nicht mit Gerechtigkeit argumentieren. Das geht auch auf eine andere Art und Weise. Nicht nur muss ich nicht auf Gerechtigkeit argumentieren, sondern wenn ich das zum Beispiel nehme mit Mediziner ohne Grenzen, die auch bösartige Milizia aufnehmen, wenn sie schwer verletzt sind und sich nicht kümmern darum, ob das jetzt gerecht ist oder nicht, ob es zum Beispiel gerecht ist, denjenigen vorzunehmen gegen ein unschuldiges Opfer oder sowas ähnliches. Also die Form von Notfallhilfe ist das eine. Gerechtigkeit ist in unserem Verständnis, das ist das westliche Verständnis, aber da würde ich mich jetzt noch nicht entschuldigen so sehr dafür. Gerechtigkeit ist etwas, was mit Nationen und mit Staatsrecht immer wieder mal zu tun hat, weil es unterschiedliche Ausprägungen von Gerechtigkeit gibt. Also sagen wir so, Gerechtigkeit vielleicht nicht. Gerechtigkeit ist ein Begriff, da frage ich ja gerade, wo die hingehört. Ja? Aber Rechtsphilosophie, Fragen danach, wie organisiert man die Umsetzung von Gerechtigkeit, das ist in unserem bisherigen Erfahrungshorizont immer im Zusammenhang mit der europäischen Staatenwelt in Verbindung gewesen. Ne?
Naja, also das wäre jetzt, was du hier beschreibst, sozusagen die partikularistische Position in diesen Debatten um globale Gerechtigkeit, wie sie David Miller zum Beispiel ja auch vertritt oder Rawls oder Thomas Nagel und so weiter. Aber ich möchte dazu mal sagen, also in der europäischen Tradition gab es auch unterschiedliche Gerechtigkeitsbegriffe. Ne? Also wenn wir bis zurück auf Platon gehen, das ist natürlich ein moralischer Gerechtigkeitsbegriff. Ne? Also das ist Tugendhaftigkeit ist mit Gerechtigkeit verbunden, auch noch bei Aristoteles. Ne? Es ist im Prinzip Kant, ne? Kant, der dann diese strenge Trennung einführt zwischen Recht und Tugend und Gerechtigkeit der Frage, also dem Bereich des Rechts zuordnet, weil Gerechtigkeit mit der Befugnis zu zwingen verbunden sein muss. So, und dann wird eben von vielen Autoren oder Autorinnen auch gesagt, dass diese Macht zu zwingen natürlich eine institutionell verankert sein muss und das ist dann der Staat oder die Nation, das sind die Bereiche, denen dann also diese Macht zu Sanktionen eben zugeordnet werden und eben tugendhaft zu sein, das wäre dann eben hilfsbereit zu sein, jemanden aus einer Notsituation zu retten, ist dann eben ein Bereich, der Moral zugeordnet wird. Wobei es natürlich hier auch in den modernen Diskursen Verschwimmungen letztendlich gibt, weil wenn wir uns Peter Singer zum Beispiel anschauen, der ja ganz klar dafür plädiert, so weit wie möglich zu spenden, weil es, solange es eben Welthunger gibt und Kinder jeden Tag sterben, keine Berechtigung gibt, dass wir uns amüsieren und zum Beispiel das Geld auch für Theater ausgeben und so weiter, sondern wir müssen eigentlich so viel wie möglich von unserem erarbeiteten Geld spenden. Und der eben einen moralischen Gerechtigkeitsbegriff dann eben auch vertritt, der eben nicht in einer Institution verankert ist. Ne? Die Partikularisten wie Rawls, Nagel, David Miller verankern das eben in der Nation. So, die Kosmopoliten sagen nun aber, dazu gehört natürlich auch zum Beispiel Iris Marion Young, die ja von struktureller Ungerechtigkeit spricht und zeigt, dass die Strukturen der Weltwirtschaft so sind, dass eben bestimmte Teilnehmer immer von diesen Strukturen profitieren, während andere davon also keine Chance haben, irgendwie zu profitieren, sondern eben marginalisiert werden und ausgebeutet werden, sagt nun, dass wir auch global über zum Beispiel wirtschaftliche Zusammenhänge oder politische Zusammenhänge in Beziehungen stehen und dass dieses in Beziehung stehen uns auch verantwortlich macht für das, was aus diesen Prozessen dann letztendlich herauskommt. Ihr großes Beispiel ist ja die Bekleidungsindustrie, ne? Wo ja letztendlich für das Elend der Arbeiter oder vor allen Dingen Arbeiterinnen ja, ne, in Bangladesch, in Indien, in Pakistan und so weiter, es schwierig ist, wirklich jemanden zu finden, der ursächlich verantwortlich ist. Ne? Weil man kann jetzt sagen, das sind die Fabrikbesitzer dort, aber die handeln wiederum so, wie sie handeln, weil der Konkurrenzkampf so groß ist. Sind es vielleicht die Modelabel, die eben so produzieren lassen unter diesen schrecklichen Bedingungen, obwohl sie auch andere Möglichkeiten hätten, was dann ihre Profitspanne natürlich einschränken würde. Oder sind es wir, die wir ja von diesem reichhaltigen Kleidungsangebot zu super günstigen Preisen profitieren. Ja, oder ist es der Staat, der da auch wenig Regelungen, oder ist es die internationale Gemeinschaft, die eben auch keine internationalen oder keine wirkmächtigen internationalen Vereinbarungen hat. Also es gibt natürlich die internationale Arbeitsorganisation, aber daran halten sich natürlich auch weniger an die Regeln dort. So, wer ist also verantwortlich? Und sie sagt, alle, die an diesen Prozessen beteiligt sind. Also durch diese Struktur, dass wir in eine globale, ja schon wirkmächtige Struktur geworfen sind, ergeben sich Verantwortung und Gerechtigkeitspflichten. Und diese Gerechtigkeitspflichten müssen dann eben durch die politischen, durch uns als politische Akteure auch erfüllt werden. Und da sind wir gefordert, erstens als Käufer und Käuferinnen und zweitens aber auch als politisch denkende und handelnde Menschen in unseren jeweiligen Communities. Und hier in Österreich betrifft das eben unser Wahlverhalten, womit wir natürlich Politik bestimmen können, betrifft es aber auch unsere Möglichkeit, politische Meinungsbildung in der Öffentlichkeit mitzubetreiben und eben zum Beispiel ein Bewusstsein darüber zu schaffen, wie wichtig es ist, fair gehandelte Waren zu kaufen.
Das gibt mir jetzt Gelegenheit, noch auf einen anderen Punkt einzugehen, der in dem Artikel auch vorkommt. Das Uns, von dem du jetzt hier redest, enthält ja auch Akademikerinnen und Akademiker. Und die haben zwar keine internationale Interessensvertretung im Sinn von Arbeitsgerichtshof oder sowas Ähnliches, extra für Akademiker, aber so wie du das darstellst, schaut das auch nicht ganz problemlos aus, wie die Ressourcenverteilung im akademischen Bereich im Hinblick auf Entwicklungszusammenarbeit stattfindet, sondern es gibt riesige Vorsprünge an Renommee, an Networking, an einfach finanziellen Ressourcen, die nicht leicht aufzuholen sind. Und es gibt Prestigedifferenzen, wie du sagst, zwischen der University of Nairobi und Stanford oder sowas Ähnliches, die man einfach nicht übersehen kann und wo jemand, der in Nairobi ausgebildet ist, Zeit seines Lebens leidet unter diesem Gefälle. Die WIGIP, also die Internationale Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, die versucht ja schon handfest so etwas zu machen, Bewusstsein zu schaffen dafür, dass das so ist und das auch zum Teil zu ändern. Aber die allgemeine Situation ist doch ein wenig nicht so rosig, ne?
Ja, das stimmt. Und da sind wir im Prinzip jetzt wieder, haben wir einen Zirkel geschlagen zum Anfang unseres Gesprächs. Wir hatten ja mit Fragen epistemischer Gerechtigkeit begonnen. Und ja, ein Problem ist eben, dass solche Theorien oder Philosophen, die wir jetzt hier, oder die ich versucht habe kurz anzusprechen oder ihre Theorien zu umreißen, wie Henry Odera Oruka oder Theodoros Kiros oder andere, in den internationalen Debatten nicht wahrgenommen werden, weil es natürlich auch in der Akademie diese Asymmetrien gibt. Diese Asymmetrien sind ja nicht nur politische, ökonomische und so weiter, sondern haben eben auch klare Auswirkungen auf den akademischen Rahmen. Ja, und das kann man an vielen Faktoren festmachen. Und da sind wir, glaube ich, eben als Akademikerinnen dann eben auch gefordert, darüber ein Bewusstsein zu entwickeln und vielleicht eben auch unsere Arbeitsweise zu ändern. Also Faktoren, die ich sehe, die Wahrnehmung von Theorien, also vor allen Dingen auch nicht-europäischen Theorien, bestimmen, sind natürlich die Universitäten mit ihren Lehrplänen und Forschungsagenden. ist auch das immer mehr an amerikanischen Vorbild orientierte Begutachtungsverfahren. Also wenn es von internationaler Begutachtung die Rede ist, dann bedeutet das ja meist nur, dass die Gutachterinnen aus den USA kommen. Also das ist ja auch nicht wirklich international dann letztendlich. Und dazu gehört aber auch die prekäre Lage vieler Akademikerinnen und Akademiker in nicht-europäischen Ländern, und zwar aber nicht nur nicht-europäischen. Denn wenn wir, also vor einiger Zeit hatte ich die Möglichkeit, mit einem russischen Kollegen zu sprechen, der genau dasselbe aus Russland jetzt berichtet hat, dass auch dort viele Akademiker oder gerade Philosophen, Philosophinnen gezwungen sind, zwei Jobs anzunehmen, weil die Bezahlung inzwischen so schlecht ist, die Bedingungen so schlecht sind, dass sie von rein wissenschaftlicher Arbeit auch gar nicht mehr leben können. Und das ist natürlich vermehrt noch so in vielen afrikanischen Ländern, wo die Löhne oder die Gehälter, die dann gezahlt werden, zu gering sind, um die Familie zu erhalten, sodass viele noch einen Nebenjob haben. Ein Kollege von mir in Nairobi, der betreibt einen Pub zum Beispiel, das ist für einen Philosophen natürlich sehr naheliegend. Ja, aber was natürlich in diesem harten akademischen internationalen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, letztendlich ein klarer Nachteil ist. Ne? Also wenn man seine gesamte Zeit nicht der akademischen Forschung zur Verfügung stellen kann, ist das natürlich, und dem Publizieren, ne? Dem Zwang, unter dem wir stehen, dann ist das natürlich auch ein klarer Nachteil für
gerecht,
die Kolleginnen.
Wie gerecht ist denn das Berufsleben allgemein?
Wie gerecht das Berufsleben ist, na, das ist ja jetzt eine sehr allgemeine Frage.
Naja,
also ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es gibt natürlich auch genug, vor allen Dingen glaube ich auch Kolleginnen in der Akademie, die unter ausgesprochen prekären Bedingungen leben, weil es eben kaum Festanstellungen gibt, weil viele sich immer wieder mit irgendwelchen Projekten von Projekt zu Projekt hangeln etc. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Und trotzdem, wenn du die Wahl hättest zwischen einem akademischen Leben hier in Österreich und einem akademischen Leben in Kenia, glaube ich doch, dass du dann das akademische Leben hier in Österreich vorziehen würdest, weil die Situation in Kenia dann doch nochmal einen Zahn schwieriger ist. Und weil eben dazu auch kommt, dass Publikationen in afrikanischen Verlagen zum Beispiel ja gar nicht bis zu uns kommen. Ja, also dass also deine Werke dann eben auch, wenn du sie in afrikanischen Verlagen verlegst, was dann die dir zugängliche Ressource ist, weil für die großen internationalen Verlage hat man ja meist nicht die finanziellen Ressourcen, um die Druckkostenzuschüsse zum Beispiel zu zahlen, dann werden deine Arbeiten gar nicht wahrgenommen international.
Ne? Die Perspektive macht mich allerdings ein bisschen ängstlich, würde ich sagen. Es ist richtig, dass es sozusagen ein ziemlich hochgezwirbeltes und professionalisiertes und zum Teil leerlaufendes akademisches Syndrom gibt in USA, Europa, im atlantischen Bereich, die hohe Qualitäten produzieren, allerdings, also hohe Qualitäten im Sinn von eingeklagten Argumentationen, von Vertiefung in die Materie, die damit zusammenhängt, dass man Zeit und Geld hat dazu. Also das akademische Environment, das ich vorfinde in Deutschland, Österreich, USA, wenn ich hinfahre, England, ist ein wirklich eindrucksvolles, würde ich mal sagen, abgesehen von allen Schwierigkeiten, die man haben kann. Und soll ich auf das jetzt verzichten? Ja, also sagen wir so, in der Gerechtigkeitsforderung diesem Environment gegenüber würde ja jetzt drinnen sein, dass Stimmen, die bisher nicht gehört worden sind, mit Themen, die bisher nicht gesprochen werden, gesagt worden, dass die da in dieser Sache auch gehört werden, dass denen eine Chance gegeben wird. Meine Bedenklichkeit und sozusagen mein Zaudern besteht jetzt darin, dass ich mir vorstelle, okay, da gibt es dann die entsprechenden Slots, dann wird jemand eingeladen aus, ich kenne das, um es jetzt gar nicht von Entwicklungszusammenarbeit zu nennen, zum Beispiel aus osteuropäischen Ländern, das ändert sich ein bisschen, aber nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus osteuropäischen Ländern, wenn man Leute einladen will, um diese Form von Kommunikation globaler zu machen, und das ist nur peinlich, weil der Beitrag, den diese Leute in der sozusagen hochtechnischen, avancierten akademischen Umgebung machen, oft auch nicht, auch wirklich nicht überzeugend ist. Wie geht man damit um? man stellt die in Zusammenhänge, in denen sie nicht gewinnen können, zum Teil. Und wenn man sie in Zusammenhänge stellt, in denen sie selber das erbringen, was sozusagen ihre Entstehung und ihre Arbeitsweise ist, dann können die Leute im avancierteren technischen Apparat nichts anfangen damit.
Also das, was du jetzt beschreibst, entspricht nicht meiner Erfahrung, wobei ich jetzt auch nicht so viel im Austausch stand mit osteuropäischen Kollegen und Kolleginnen, sondern ja, mein Arbeitsfokus ist Afrika und also insofern sehr eng mit Kollegen und Kolleginnen aus Afrika, auch aus dem Nahen Osten oder aus Lateinamerika zusammenarbeite. Und da sehe ich dieses Qualitätsgefälle, von dem du sprichst, ehrlich gesagt nicht. Weil was ich hier in Europa sehe, auch in Amerika, ist, dass es viele sehr, sehr gute Kollegen und Kolleginnen gibt, aber auch eine Menge Leute, die heißen Wind produzieren. Und das gibt es überall. Ja, die gibt es auch in Afrika. Da gibt es hervorragende Kollegen und Kolleginnen und andere, die eben nicht so gut sind. Also insofern glaube ich jetzt nicht, dass die Qualität der Arbeit eine andere ist. Ich meine, du bist herzlich eingeladen und die Hörer und Hörerinnen hier natürlich auch. Wir haben am 10.11. Juli, das wird wahrscheinlich später ausgestrahlt, ich weiß jetzt nicht. Okay, wir haben jedenfalls eine Tagung zur afrikanischen Philosophie hier in Wien und da werden sehr viele Afrikaner und Afrikanerinnen hier sein, aus Kenia, aus Äthiopien und so weiter. Aus Nigeria, aus Südafrika. Und da kann man sich dann letztendlich auch ein Bild machen. Aber also ich denke, der Diskurs in Afrika, zum Beispiel in der afrikanischen Philosophie, ist ein sehr lebendiger, an dem viele Kollegen und Kolleginnen mit hervorragenden Arbeiten teilnehmen und in denen es natürlich auch Arbeiten gibt, die mir auch nicht gefallen oder unseren Qualitätsstandards dann letztendlich nicht entsprechen. Aber das, was du jetzt hier gerade beschrieben hast oder forderst, scheint mir ja so ein bisschen auch so ein partikularistischer Ansatz zu sein, dass du diese Wissenschaftskulturen so doch sehr differenzierst und sagst, die gehen nicht gut miteinander. Und man darf jemanden aus seinem Kontext nicht hinaus verpflanzen, denn hier geht er ein. Ich denke, wir sollten eine Offenheit entwickeln und uns wirklich mit den Argumenten auseinandersetzen.
Was ich da angedeutet habe, das hat sich bezogen auf einen Bericht, den ich hier in Wien tatsächlich auch bekommen habe. Und da können wir unser Gespräch nun wirklich full circle nehmen über Kant. Expertinnen über Kant in der deutschen Tradition sind in einem gewissen Sinn unschlagbar. Die sind unschlagbar, die kennen das auswendig, die diskutieren in regelmäßigen Abständen jahrelang über kantische Problemstellungen. Und wenn die sich Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa einladen, dann ist das faktische Ergebnis, das ich gehört habe, ist zu sagen, es ist Enttäuschung. Das geht nicht zusammen. Wahrscheinlich gibt es. Also das ist jetzt nur sozusagen ein Bericht, sowas kann passieren. Ich mache das nicht als idealtypische Sache, aber so etwas kann passieren. Und der Partikularismus, den du an der Stelle ansprichst, ich sage es jetzt noch mal sozusagen sehr überzerrt polemisch. Ja? Wenn wir eine Weltmeisterschaft im Skispringen haben, dann werden Teilnehmer aus Australien keine guten Chancen haben. Weil das Skispringen hängt am Schnee und hängt an vielen anderen Dingen. Und eine Situation wie die des Skispringens ist eine schräge Situation, ist eine partikularistische Situation. Und ich würde an der Stelle sagen, das ist keine bedenkliche Sportart. Man könnte ja, wenn man global denkt, könnte man sagen, es soll nur Sportarten geben, wo alle Teilnehmer in einer Weltmeisterschaft dieselben Chancen haben. Das wird man, glaube ich, nicht machen. Nicht?
Ja, also ich hoffe jetzt mal mit deinem Beispiel, mit dem ich ganz unglücklich bin, ziehst du nicht auf die Philosophie als Ganzen. Denn im Gegensatz zum Schnee, der nicht überall auf dieser Welt verbreitet ist, ist natürlich das Philosophieren eine Denktätigkeit, die es überall auf dieser Welt gibt und die natürlich in unterschiedlichen Arten auch ausgeübt wird. Und mit diesen unterschiedlichen Arten, diese Tätigkeit zu praktizieren, das Philosophieren zu praktizieren, müssen auch wir uns konfrontieren und nicht davon ausgehen, dass unsere Art zu philosophieren die einzig wahre Art ist. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass es, glaube ich, auch schwierig ist, das jetzt so zu verallgemeinern, dein Beispiel mit osteuropäischen Kollegen oder Kolleginnen, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch sehr hervorragende Kollegen und Kolleginnen aus diesem großen Bereich Osteuropa, die zu Kant, Hegel oder was auch immer gearbeitet haben. Und wenn es eine sprachliche Differenz sein sollte, die da auch mit angesprochen wird, und du hast gesagt, unsere deutschen Kollegen oder deutschsprachigen Kollegen und Kolleginnen, die sich jahrelang mit Kant nicht ausschließlich mit Kant beschäftigen, sind unschlagbar, dann sind sie wahrscheinlich auch unschlagbar gegenüber unseren amerikanischen oder britischen Kollegen und Kolleginnen, die oft, nicht alle, viele lesen Kant ja auch im Original und das ist unglaublich hoch anerkennenswert, aber es gibt ja zunehmend eine Generation, die Deutsch nicht mehr lernt, sondern Kant, Marx und Hegel auch nur noch in englischer Übersetzung liest und dann sagt, sie sind Kant- oder Hegel-Spezialisten. Auch das ist ein Problem. Und die deutschsprachige Philosophie wird marginalisiert. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst geworden. Aber auch an unserem Institut gibt es ja zunehmend junge Kollegen und Kolleginnen, die schreiben gar nicht mehr auf Deutsch. Die schreiben ausschließlich alle ihre philosophischen Paper, weil die auch peer-reviewed sein müssen, um dann akademische Karriere machen zu können, auf Englisch. Was da mit einhergeht an Verlust und eben auch an Verlust, was Hegel, Kant und ähnliche Interpretationen betrifft, das ist uns noch gar nicht bewusst geworden. Das sind aber übrigens Fragen, mit denen sich afrikanische Philosophen und Philosophinnen schon seit vielen Jahren inzwischen auseinandersetzen, die sich nämlich mit der Frage auseinandersetzen, sollen wir in afrikanischen Sprachen philosophieren oder nicht? Und da sagen alle, ja, klar, weil natürlich auch der philosophische Horizont unserer eigenen Sprachen analysiert gehört und ausgebeutet gehört letztendlich. Aber sie sagen gleichzeitig, dass es letztendlich pragmatisch nicht möglich ist. Ne? Weil niemand würde oder sehr, sehr wenige sind in der Lage, philosophische Texte auf Ibo, Yoruba und so weiter zu lesen, Swahili vielleicht noch am meisten. Also es würde auch keine Rezeption stattfinden. Und die Rezeption würde vielleicht nicht mal an den eigenen philosophischen Instituten stattfinden, weil nämlich allein in Kenia gibt es 44 verschiedene Sprachen. Das heißt, selbst die Kollegen am eigenen Institut könnten möglicherweise die philosophisch produzierten Texte in der Muttersprache nicht lesen. Ja? Aber also mit diesen Fragen sprachlicher Gerechtigkeit zum Beispiel beschäftigen sich ja auch afrikanische Philosophen und Philosophinnen schon sehr lange. Und ist, glaube ich, auch ein Problem, das zunehmend auf uns zukommt und worüber wir auch mal drüber nachdenken sollten.
Ich bin ja froh, dass der Artikel, über den wir gesprochen haben, auf Englisch formuliert ist und trotzdem Gedanken enthält, die man auf Deutsch gut ausbauen kann. Ich bedanke mich bei Frau Kranes für das Gespräch.
Herzlichen Dank.